Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit »Ich mache alles neu«. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Wir leben, finde ich, in einer spannenden Zeit, in der sich scheinbar fast alles ändert. Ein paar kleine Anekdoten oder Hinweise. Die Städte schmücken sich zum Ramadan. Kannte ich früher nicht. Wie ich mich heute verfahren habe, bin heute falsche Abfahrt runter, kam ich bei der Moschee raus, dachte ich, nee, hier bist du verkehrt, musst du nochmal drehen. Gab früher auch nicht Moscheen. Grundschulen mit 75% Ausländeranteil. Ich habe vor kurzem eine Vertretungspredigt in Gelsenkirchen gemacht. Und dann sagte mir einer aus Ältere aus der Gemeinde, in ich hier zur Schule ging, waren die Ausländer noch selten. Ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist nur eine Beobachtung. Christliche Traditionen aber lösen sich auch auf. Winterfest statt Weihnachtsfest. Jahresendzeitfigur mit Flügel statt Engel. Und gleichzeitig beobachten wir, wie viele Kirchen ihre Gottlosigkeit füllen mit Yoga-Gottesdiensten, mit Queer-Gottesdiensten, mit Table-Dance, Harry Potter-Zauber-Gottesdiensten. Sogar der Imam durfte schon Allah verehren in kirchlichen Gottesdiensten in Württemberg. Spannende Zeiten. Aber gleichzeitig scheint es auch wieder eine neue Neugier an der Bibel zu geben. Ich hatte erzählt davon, dass ich mache zurzeit einen Bibelkurs mit Frauen, die eigentlich ursprünglich mal aus dem Esoterikforum waren. Und ich habe sie mal gefragt, warum sie sich für die Bibel interessieren oder da mitmachen. Sie interessieren sich für die Bibel, sie wollen gerne etwas über Gott wissen, über Jesus wissen. Und sie haben Fragen, die ihnen die Pfarrer früher nicht beantwortet haben. Ich habe eigentlich mit anderen Antworten gerechnet. Es ist tatsächlich ein Interesse an der Bibel da. Spannende Zeiten. In diesen Zeiten leben wir und wir laden unverdrossen, wie die Jünger damals, zu Jesus Christus, zum Heiland der Welt ein. Und so wie es die ersten Gemeinden auch schon taten. Und darum finde ich die Briefe, gerade die Sendschreiben, die ersten Briefe an die 7 Gemeinden der Offenbarung, immer wieder total spannend. Weil wir bekommen so einen Einblick in dieses Gemeindeleben von diesen Gemeinden. Wir lesen, wie die Gemeinden sich sehen, aber wir erfahren auch, wie Jesus das sieht und Jesus das beurteilt und bewertet. Und da kann man so manchmal immer wieder Rückschlüsse ziehen, sich die Frage stellen, was davon betrifft vielleicht auch mich oder uns. Zunächst ein paar grundlegende Infos zu Ephesus. Ephesus war die bedeutendste Stadt in der römischen Provinz Asia. Sie bedeutet Stadt der Bienenkönigin. Sie lag an der Mündung des Flusses Kaistros, Westküste im asiatischen Teil der Türkei. Eine 11 Meter breite, von Säulen gesäumte Prachtstraße führte zum Hafen, der ein großes Ausfuhrzentrum für Schiffe aus Rom war. Es gab ein Theater mit 25.000 Plätzen, Bäder, Bibliothek, Marktplatz, gepflasterte Straßen. Im ersten Jahrhundert vor Christus hatte sie etwa 30.000 Einwohner. Zur Zeit von Paulus sollen es 200.000 bis 250.000 gewesen sein. Ephesus war die viertgrößte Stadt im Römischen Reich. Was ist die viertgrößte Stadt Deutschlands? Hamburg? Köln ist die viertgrößte. Also, was Köln für Deutschland ist, war Ephesus damals im Römischen Reich. Größer waren nur Rom, Alexandria und Antiochia. Und wer sich jetzt wundert, wo ist denn da auf diesem Bild Wasser zu sehen? Heute ist die Stadt unbewohnt und liegt 10 Kilometer vom Meer entfernt. Hat sich auch ein bisschen geändert. In Ephesus gab es den Artemis-Tempel, eines der 7 Weltwunder, und Artemis entspricht der römischen Göttin Diana. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, wie der Goldschmied Demetrius dort für Aufruhr sorgte, weil so viele plötzlich sich für das Evangelium interessierten, zum Glauben kamen und keine Götzenbilder mehr kauften. Und das sprach die Wirtschaft ein und das führte zu einem Aufruhr. Das war in Ephesus. 52 nach Christus brachte Paulus das Evangelium nach Ephesus. Ihr seht hier einen Ausschnitt von Kleinasien, heute Türkei. In den ganzen Sternen sind die Orte, wo die Sendschreibengemeinden sind. Eingekreist ist hier Ephesus. Paulus brachte das Evangelium nach Ephesus und er ließ Aquila und Priscilla dort zurück, die sein Werk dann weiterführten. Bei der dritten Missionsreise blieb er über 2 Jahre dort im Einsatz. Wir haben jetzt gerade eine Woche Bibelschule Brake hinter uns. Und ich weiß, wie es euch geht, mir tat die Woche dazwischen, vor allem die freien Tage, so richtig gut. 2 Jahre voller Einsatz. Zuerst predigte er in der Synagoge, später in einem Vortragssaal. Ephesus wurde für ihn zur Basis für die römische Provinz in Asien, Asia dort. Von dort schrieb er auch an die Gemeinden in Korinth. Ephesus, was ist daraus geworden? Über 5000 Jahre berühmte Geschichte. Ort eines geistlichen Aufbruchs und Untergangs. Heute Teil der muslimischen Türkei, die Stadt selber von der Landkarte verschwunden. Deutschland, eine lange Geschichte, römisch-christliche Tradition. Land der Reformation. Zunehmend Land der Muslime und Moscheen. Wie wird es bei uns weitergehen? Das sind Fragen, die sich mir immer wieder aufdrängen, wenn ich an die großen blühenden Gemeinden, werden ja merken, denke und lese von ihnen, was daraus geworden ist. Sehen wir uns jetzt an, was Jesus damals an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, und vielleicht finden wir auch parallel zu uns. Ich lese Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel oder Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der in der Mitte der 7 Leuchter umhergeht. Ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein geduldiges Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Du hast geprüft, die sich Apostel nennen, und die Lügner, Pseudo-Apostel, entlarvt oder gefunden. Mit großer Standhaftigkeit hast du ohne müde zu werden Schweres ertragen wegen meines Namens. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Darum erinnere dich, wovon du abgefallen oder weggefallen bist. Kehre um und tue wieder die ersten Werke. Andernfalls werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle entfernen, wenn du dich nicht umkehrst. Aber für dich spricht, dass du die Werke der Nikolaiden hassest, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Überwinder erlaube ich, vom Baum des Lebens zu essen, der in Gottes Paradies steht. Es ist ja modern geworden, mit deftigen Worten zu kritisieren. Und wenn ich so allein die Diskussionskultur in unserem Land über die letzten 30, 40 Jahre beobachte, da geht in der Regel inzwischen unter die Gürtellinie. Jede Hemmschwelle ist gefallen und immer häufiger wird Kritik zum Instrument von Zerstörung. Von Zerstörung von Ruf und Ansehen. Und immer seltener geht es eigentlich noch um die wirkliche und eigentliche Bedeutung von Kritik. Das Wort kritisieren kommt aus der Sprache, wie auch das Neue Testament geschrieben wurde. Es ist ein griechisches Wort. Und es meint eigentlich beurteilen. So in dem Sinn, die Fakten zu entdecken und die Motivation zu hinterfragen. Kritik im eigentlichen Sinn bedeutet also prüfen, um Korrektur zu ermöglichen. Und so kritisiert Jesus seine Gemeinden. Das tut er höchstpersönlich, hier in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe im ersten Teil der Predigtreihe darüber gesprochen, deswegen nur kurze Ergänzung dieser Stelle. Der die 7 Sterne in der Hand hält, dass die 7 Sterne, die sind im ersten Kapitel Offenbarung beschrieben, stehen hier für die 7 kritisierten Gemeinden und die 7 Leuchter sind die diese Gemeinden um den Thron herum symbolisieren. Und dieses Bild macht eines deutlich, dass Jesus der Mittelpunkt seiner Gemeinden ist. Um Jesus soll sich alles drehen. Jesus ist das eigentliche Existenzrecht. Was schreibt er nun an die Gemeinde in Ephesus? Ich kenne deine Werke, Ich weiß, was du getan hast. Es gab mal so eine, ich weiß nicht, ob es eine nette Geschichte ist, von einem Jungen, der mal aus Jux und Dollerei im ganzen Briefkästen Zettel verteilt hat. Es ist alles rausgekommen. Es gab einige Selbstmorde danach. Es ist alles rausgekommen. Das kann passieren, wenn wir nicht wissen, wer was von uns weiß, was vielleicht keiner wissen sollte. Beängstigend wird es, wenn man sich dann weiter ausmalt, was der mit dem anstellen könnte, was er von uns weiß. Ich könnte so einen ganz kleinen Test machen. Ich habe vor kurzem einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen. Das waren nicht zuerst fröhliche Gedanken, die ich hatte. Gab es da irgendwas? Nachher war es eine Anzeige, die ich vor Jahren mal gestellt hatte, weil ich betrogen wurde, wo dann tatsächlich nochmal was ins Verfahren gekommen ist. Aber so der erste Reflex, was kommt jetzt da raus? Oder wenn man weiß, ja, Strafzettel erwarten, wie teuer wird das jetzt? Wenn Jesus das hier sagt, hört sich das etwas anders an. Er sagt, ich weiß, was du getan hast, ich kenne deine Werke und dann müssen wir nicht erschrecken, denn Jesus weiß sowieso alles von uns. Vorhin im Psalm 139, den die beiden Jungs gelesen haben, prüfe meine Gedanken, erforsche mich, Gott. Gott weiß, was wir denken, was wir tun. Vor ihm können wir nichts verstecken, vor da müsst ihr vor ihm eigentlich nicht erschrecken. Verstecken können wir uns eh nicht vor ihm und verheimlichen auch nichts. Aber dann, wenn Jesus sich meldet, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Wenn ich davon ausgehe, dass Jesus mein Bestes möchte. Und davon dürfen Kinder Gottes immer ausgehen. Wenn Gott sich bei uns meldet, möchte er unser Bestes. Wir mussten in unserem letzten Bericht, den wir alle halbe Jahre als Pastoren DG abliefern müssen, eine Predigt dazulegen, die dann bewertet werden sollte. Ich habe überlegt, was machst du? Da habe ich gesagt, ach nee. Die wissen, meine Briefchen sind alle im Internet. Ich habe den Link geschickt, habe gesagt, sucht euch gerne raus. Und wenn ihr besonders schlecht erwischt, kriegt ihr besonders viel gute, positive Kritik, hilfreiche Kritik. Ich weiß nicht, welche sich rausgesucht haben, ich habe es noch nicht gehört. Aber es kommt schon vor, dass man einfach auch mal bewertet wird. Das wird aus einer positiven Absicht gemacht. Da geht es ja nicht darum, jetzt einen klein zu machen, sondern es geht darum, das Bestmögliche zu ermöglichen. Und das ist, was Jesus auch möchte. Wenn Jesus auf uns zukommt, sagt, ich kenne dich, ich weiß, was du getan hast, dann dürfen wir erstmal fröhlich sein und sagen, okay, ich muss keine Angst haben, das Schlimme kennt er sowieso, aber er kann mir sagen, wie es weitergeht. Jesus sagt, ich weiß, was dir abgeht, das ist doch ein Ausdruck von echtem Interesse. Ich interessiere mich für dich. Du bist mir nicht egal. Jesus zeigt dann sein Interesse an uns, mit anderen Worten, er legt Wert auf die Beziehung zu uns. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Und darum investiert er Zeit, Umstände, manchmal sogar andere Menschen, die er für uns in Bewegung setzt. Eigentlich kann uns, nee, nicht eigentlich, es kann uns nichts Besseres passieren, wenn Jesus so auf uns zukommt. Und dann kann unsere Reaktion eigentlich nur die sein, hinhören, aufpassen, wie unser Chef und unser lieber Vater im Himmel uns sieht und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und so lass uns mal hören, was Jesus auch den Gemeinden in Ephesus schreibt. Was weiß denn Jesus von Ephesus? Die Gemeinde selber, haben wir gerade gelesen, gibt ja ein super Bild ab. Sie tut unglaublich viel Vorbildliches. Sie bemühen sich ernsthaft darum, Gottes Wort zu leben. Beharrlich sind sie dabei. Ihr bleibt in der Lehre. Und sie bemühen sich ernsthaft darum, mit Jesus zu leben. Euer Glaube wird sichtbar in Wort und Tat. Und sogar Irrlehrer entlarven sie. Sie prüfen an der Schrift, was richtig und was falsch ist. Sie dulden keine Gottlosigkeit, nichts Böses. Liebe lässt nicht in die Irre laufen. Darum gucke ich, wenn jemand auf Abwege gerät, um ihm zurechtzuhelfen. Auch das machen sie. Sie lassen keine 5 Grad sein, sind ernsthaft bemüht darum, Gottes Wort zu leben. Und das nennt Jesus schlicht und ergreifend vorbildlich. Gut, dass ihr das macht. Gut, wie ihr das macht. Und sie ertragen sogar Verfolgung und bleiben dabei standhaft beim Bekenntnis zu Jesus. Verfolgung. Nicht das, was wir erleben. Open Doors. Da können wir Verfolgung erleben. Wenn wir das nur lesen und bewerten sollten, müsste der Gemeinde in Ephesus doch eine glatte 1, ein sehr gut, darunter stehen. Besser geht es nicht. Was für ein Traum von Gemeinde. Jesus bewertet es doch durchweg positiv. Vorbildhaft beschreibt er dieses Verhalten seiner Gemeinde und man kann sich fragen, können wir da mithalten? Wird das Urteil über uns genauso aussehen? Wie traumhaft wäre es, wenn Jesus so viel Positives über uns sagen könnte, würde, wenn er uns so positiv beschreiben würde? Was würde Jesus Positives über uns sagen? Über unsere Gemeinde? Über mich? Ich lade euch einmal kurz mehr darüber nachzudenken. Mal ehrlich vor Jesus zu stehen und sagen, was, Jesus, würdest du eigentlich zu mir sagen, wenn du meine Gedanken prüfst, mein Herz prüfst und siehst, wo ich auf gutem Weg bin und siehst, wo. Macht euch mal ganz kurz ein paar Gedanken. Fragt euch in der Stille. Ich bräuchte jetzt einen halben Tag Zeit, mal darüber in der Stille nachzudenken. Was würde Jesus sagen? Aber vielleicht habt ihr Zeit, ja, euch nochmal in Ruhe persönlich dieser Frage zu stellen, euch damit auseinanderzusetzen. Was in Ephesus aber nicht gut war, kommt nach dem Lob. Nach dem Lob könnte man fast sagen, kommt nun das Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Darum erinnere dich, wovon du abgefallen oder weggefallen bist, kehre um und tue wieder die ersten Werke. Andernfalls werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle entfernen, wenn du dich nicht umkehrst. Wenn ich jetzt diese Zeilen lese, dann finde ich das schon ein bisschen erschreckend, dass all das Gute, das sie tun, nicht ausreicht, wenn man die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe verlassen heißt, Jesus ist nicht mehr die Mitte. Ich bin von Jesus abgefallen. Ich bin ihm untreu geworden. Geht das überhaupt, wenn man so viel Gutes tut? Die Gemeinde tut das so unglaublich viel Gutes und Richtiges. Und Jesus sagt, ja, aber ihr dreht euch nicht mehr um mich. Ich bin nicht mehr der Mittelpunkt eurer Gemeinde. Jesus sagt damit nicht, dass all die guten Dinge, die sie tun, nicht richtig wären. Hat er ausdrücklich positiv erwähnt. Das ist richtig und das ist gut. Aber es fehlt das Eigentliche. Das Echtheitszeichen der Nachfolge fehlt. Und ich erschrecke darüber mit der Vorstellung, man kann so viel Gutes und Richtiges tun, auch ohne Jesus. Ich kann hier vorne stehen, tolle Predigten halten, ohne Jesus. Ist für mich auch eine Herausforderung. Um mir zu fragen, Jesus, um was geht es mir eigentlich, wenn ich hier vorne stehe? Bist du es oder bin ich es? Ich kann viel Richtiges sagen, aber ist Jesus auch die Mitte in meinem Leben? Die Frage kann sich jeder selber auch stellen. Hast du noch dieses innere Brennen für Jesus? Diese totale Bereitschaft, diese Sehnsucht, alles für Jesus zu tun? Dass alle Menschen es hören müssen? Und zwar egal, ob die anderen mitmachen oder nicht, das ist egal. Jesus, um dich geht es in meinem ganzen Leben. Ich frage mich das manches Mal halt auch ganz persönlich. In allen Gemeinden darüber hinaus erlebe ich, wie ich Gutes für Jesus tun kann. Und ich merke, vieles macht mir Freude. Momentan auch an vielen Dingen, wo ich denke, freue mich, das zu erleben. Habe auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Aber dann kommen eben diese Fragen, wenn ich euch sage, tue ich das für mich oder tue ich das für Jesus? Und letztlich ist es entscheidend, wie es in meinem Herzen aussieht. Und dann bitte ich wieder Jesus darum, die Mitte meines Herzens zu sein. Und ich bitte ihn darum Vergebung, wo ich gesagt habe und entdecken musste, das hast du gemacht, damit du vielleicht Lob bekommst Wenn wir einfach sagen, das war wieder schön. Aber nicht, weil es um Jesus ging. Ich möchte, dass Jesus die Mitte bleibt und nicht, dass er bitte verdrängt wird. Vielleicht ist die Frage, die Jesus auch an dich heute ganz persönlich stellt, bist du noch meine Nummer eins? Machst du alles, was du tust und leistest, auch in der Gemeinde für mich oder für dich? Es gibt ein schönes Schauspiel, in dem wir prüfen können, ob Jesus die Mitte unseres Lebens oder auch für die Gemeinde kann man genauso nehmen, ist oder nicht. Und ich kenne vielleicht, ist ein altes Bild, der Stuhl deines Lebens. Wer sitzt da drauf? Wer ist Herr über deinem Leben? Bist du das? Und ich bestimme über Hobby, Ehepartner, Jesus, Arbeit, Familie, Freunde, Smartphone. Ja, Jesus ist schon dabei. Er kann auch ganz viel Einfluss auf mich haben. Aber ist Jesus auf dem Stuhl? Es kann nur einer drauf sitzen und mein Leben bestimmen. Aber nur wenn Jesus auf diesem Stuhl meines Lebens sitzt, wenn ich mein Leben geräumt habe für ihn, nicht nur gesagt habe, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, sondern es auch lebe, dass Jesus bestimmen darf in mein Leben, bestimmen darf in meine Entscheidungen, dann sitzt er auf dem Stuhl. Dann ist die erste Liebe auf meinem Stuhl wieder. Dasselbe gilt auch für eine Gemeinde. Wer bestimmt meinen Einsatz in der Gemeinde? Wer bestimmt in der Gemeinde, was sie warum tun? Dass sie mich einordnen, wenn Jesus sagt, das wollen wir tun, das ist euer Auftrag, wenn ich es anders sehe. Wenn wir in der Gemeinde, auch in der Gemeindeleitung darüber entscheiden und überlegen und fragen und beten, was sollen wir tun? Ist immer unser Wunsch, Jesus, zeige uns, was wir tun sollen, dass du segnen kannst. Die Gefahr ist so groß, dass wir sagen, das machen wir jetzt. Hat gut geklappt, machen wir wieder. Kennt ihr das? Kann ja auch richtig sein. Muss nicht falsch sein. Die Frage ist, an welcher Stelle, welchen Platz nimmt Jesus gerade in deinem Leben und auch in unserer Gemeinde ein? Denn es geht nie zuerst darum, was oder wie viel wir für Jesus leisten. Es geht immer zuerst darum, mit Jesus verbunden zu sein. Erste Liebe zu leben. Und wenn wir auf dem Stuhl unseres Lebens, unserer Gemeinde sitzen, sind wir so eng mit ihm dran, dass er uns verändern, prägen, gebrauchen kann. Die Früchte des Geistes werden dann automatisch wachsen. Wenn wir tun, was er will, tut er alles andere. Die Kritik, die Jesus hier nennt, ist übrigens keine vernichtende Kritik. Es ist eine himmlische Einladung, umzukehren. Er macht seine Gemeinde auch aufmerksam. Hey, guck mal, ihr macht so viel gut, so viel richtig. Aber da klemmt es. Wenn ihr da nicht aufpasst, ist es zu spät. Er macht sich darauf aufmerksam, Fehlentscheidungen zu korrigieren und lädt sie ein, einen Neuanfang zu machen. Buße tun nennt die Bibel das. Thomas hat es von so schön erzählt mit seinem Beispiel. Ich darf Jesus bringen, wo ich versagt habe. Ich darf Buße tun, Vergebung beschenken lassen und wieder von vorne anfangen. Das darf man immer wieder. Dazu lädt Jesus auch hier die Gemeinde in Ephesus ein. Denn seine Gnade ist immer größer, als unsere Schuld sein kann. Jesus hört aber in Ephesus nicht mit dem Bußruf auf. Es wird wie eine Ermutigung nach der Kritik, weil er nach dieser Kritik noch einmal mit einem Lob weitermacht. Aber für dich spricht, kommt nach der Kritik, nicht davor. Aber für dich spricht, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Die Werke der Nikolaiten kann man so zusammenfassen, vielleicht waren Verführung. Sie waren erfolgreiche Verführer. Und sie entsprachen damit genau dem, wovor Jesus in seiner Endzeitrede und auch die Offenbarung am stärksten warnt, die Verführung. So eine detaillierte Lehre liegt uns nicht mehr vor, was sie gelehrt haben, aber man ist sich ziemlich klar darüber, dass sie den Nikolaiten in dem Sinn predigten, eine Art christlichen Kommunismus. Allen gehörte alles, inklusive den Frauen. Die gehörten auch dazu, die gehörten auch allen. Gab kein Eigentum, jeder konnte mit jedem ins Bett gehen, wie er gerade Lust hatte. Sexuelle Unmoral sei grundsätzlich erlaubt. Götzen opfern und davon genießen, kein Problem. Gemeint war auch sich auf Okkultes einlassen. Ist ja nicht so schlimm. Weil, und da steckt das Verständnis der Gnosis noch mit dabei, die Bekehrung zu Jesus ja rein geistlich zu verstehen sei. Da oben ist was passiert, ich habe verstanden, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, ich bin neuer Mensch, aber ich lebe als Alter weiter. Von wegen Buße, Umkehr, Leben der Heiligung. Das war in dieser Lehre nicht vorgesehen. Wenn ich mir das so vorstelle und ausmale, würde ich sagen, die waren richtig modern, die Nikolaiten, oder? So richtig modern. Diese Lehre ist eine reine Anpassung des Wortes Gottes an den Zeitgeist. Und da ist nicht mehr das Wort Gottes Maßstab für Gut und Böse, sondern die Bibel ist nur noch dann gültig, wenn sie meinen Wünschen nicht im Weg steht. Und genau das hat die Gemeinde in Ephesus nicht mitgemacht. Und das lobt Jesus nochmal. Sagt, hey, ihr wisst doch, wie es geht. Aber es hebt den Ruf zur Umkehr nicht auf. Ist da Jesus nicht vielleicht etwas zu kleinlich? Jesus selbst hat seinen Jüngern damals persönlich erklärt. Johannes hat es uns aufgeschrieben. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Text von Mercy. Johannes 15. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und etwas weiter. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Es gibt also einen ganz natürlichen Automatismus. Bin ich an Jesus dran, bringe ich Frucht. Automatisch. Bin ich nicht an Jesus dran, dann fließt der Geist Gottes nicht mehr durch mich. Da kann man das Bild der Traube sich vielleicht ein bisschen bildlich vorstellen. Wenn die Traube abgetrennt ist, fließt nichts mehr. Dann falle ich irgendwann ab, ganz ab, und dann sieht es jeder. Man sieht auch bei Trauben, die auf den ersten Blick gibt. Trauben, die sind schon am Absterben, aber man sieht sie noch nicht an. So manchmal am Anfang sind sie noch richtig süß, ne? Wenn die anderen noch nicht ganz reif sind. Aber wenn die Verbindung zur Rebe getrennt ist, sehen sie eine ganze Zeit lang noch schön aus, aber die Wahrheit ist, sie sind nicht mehr mit dem Weinstock verbunden. In dieser Phase kann man auch noch viele gute christliche Werke tun, ohne eigene Verbindung zu Jesus zu haben. Das ist eine Zwischenphase. Aber Jesus sagt, wer so lebt, den schneide ich ab, der gehört nicht zu mir. Es geht nur ganz oder gar nicht mit mir. Und jetzt kommt noch etwas, was in dieses Bild der Weinrebe nicht passt, denn ist die Weinrebe erst einmal ab, kann sie nicht wieder zurück. Einmal und Feierabend. Und das ist eben in der Nachfolge anders. Wir dürfen zurück. Wir können sagen, ja, Jesus, ich habe nicht mehr so richtig den Geist durch mich fließen lassen. Ich möchte umkehren. Ich darf wieder ran. Ich darf wieder an Jesus weitermachen. Umkehren, Buße tun, Vergebung erbitten. Ist das, wo das Bild nicht mehr passt. Und das ist die Botschaft, mit der Jesus die Gemeinde in Ephesus konfrontiert. Eigentlich besser gesagt einlädt. Er warnt, weil sie in der Gemeinde über alle guten Aktivitäten die Beziehung zu ihm hin vernachlässigt haben. Sie funktionieren äußerlich bestens, aber innerlich sind sie so weit weg von Jesus, dass die Gefahr besteht, dass Jesus den Leuchter entfernen muss. Ja, ihr habt jetzt, liebe Brüder, auch einige Monate euch mehr oder weniger intensiv mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigt. Und das ist gut und wichtig und für die Zukunft unverzichtbar. Weil nur durch die Bibel wir an Gott dranbleiben können, erfahren können, wie das funktioniert. Ohne Bibel geht es nicht. Und wenn an Jesus dranbleibt, gelingt euch das Leben auch weiter. Da möchte ich euch auch weiterhin Mut machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, anzufangen, Tag für Tag euch mit Gottes Wort zu beschäftigen, einen Bibeltext zu lesen, Gott zu euch reden zu lassen. Und Tag für Tag ihn immer wieder neu auch auf den Stuhl eures Lebens zu setzen. Wenn ihr merkt, eigentlich habe ich mich wieder hingesetzt. Gilt übrigens für alle anderen, nicht für Ula genauso. Die Einladung gilt uns allen. Keine Taufe, kein BU, keine christliche Gewohnheit ersetzt ein persönliches Leben mit Jesus. Dann lasst uns von der Gemeinde in Ephesus lernen, Jesus will mit mir leben. Er ermahnt mich, wo ich anders zu leben beginne, weil er mich lieb hat und weil er nicht auf mich verzichten möchte. Wenn dir Gott eben Dinge gezeigt hat, die bei dir dran sind, Dinge, die deine Beziehung zu ihm in Gefahr gebracht haben, die dein Heil gefährden könnten, werden gleich vor dem Abend mal eine Zeit der Stille haben. Da kannst du sie schon loswerden. Da kannst du schon aussprechen, sagen, ich mache jetzt gleich den ersten Schritt. Wenn er dann doch nicht zur Ruhe kommt, nimm die Frage nächste Woche mit hinein, um dir Jesus zu zeigen, wie er dich sieht. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, sagt Jesus. Wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt, wir haben Ohren, es ist noch nicht zu spät. Und Jesus möchte, dass wir vom Baum des Lebens einmal essen werden, dass wir das nicht wieder riskieren. Darum warnt er, weil er dich dabei haben möchte.